2 für Union nach 0 für 2 Rückstand. Nico ist mega hot. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist über ein Dreiviertelstunde her. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons vor unserem Auswärtsspiel bei dem ersten FSV Mainz 05. Das Spiel des 23. Spieltags der ersten Bundesliga findet am Samstagnachmittag um 15.30 Uhr in Mainz statt. Es empfängt dabei der Tabellensechste den Tabellenvierzehnten. Das Hinspiel beider Mannschaften am Millerntor fand am 25. August statt und endet mit einer 0-3-Niederlage für uns mit Toren von Doppelpacker Jonathan Burkhardt und Sieb von Mainz. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Bevor ich unseren Gast vorstelle, schaue ich wie immer in meinen VDS-Folgen kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Seit 1973 gab es 26 Duelle der beiden Teams in der ersten und zweiten Bundesliga, Aufstiegsrunde und DFB-Pokal. Und wenn man sich heute die Gesamtbilanz anschaut, ist sie eigentlich komplett ausgeglichen. Wir erzielten 8 Siege, holten 10 Unentschieden und kassierten 8 Niederlagen. Aber wenn man dann nur die drei Bundesliga-Partien anguckt, sehen wir gelinde gesagt eher schlecht aus. Alle verloren. Kommen wir nun zu unserer heutigen Gesprächspartnerin. Zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Vielleicht kennt ihr sie noch aus dem Rasenfunk oder auch in Yannicks Saisonvorschau war sie bereits zu Gast. Bei Blue Sky freuen sich schon ganz, ganz viele HörerInnen auf sie. Für die neuen HörerInnen stellt sich dennoch ganz kurz vor. Wer bist du? Wie bist du zum Mainz 05 gekommen? Und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, hi, ich bin Mara. Bei Blue Sky und Instagram und auch sonst überall findet man mich als Wortpiratin. Ich bin Sportjournalistin, mache das seit 13 Jahren freiberuflich. Seit 2013, das habe ich jetzt verdreht gerade, naja, egal. Und bin zum FSV gekommen während des Studiums damals. Es eine viel erzählte Geschichte, gab es Tickets in den Ersti-Tüten, weil es Ende der 90er eine etwas graumausigere Zeit war als heute und man versucht hat, da Studis zu animieren, ins Stadion zu kommen. Und bin als Fan zum Verein gekommen und habe vor vielen, vielen Jahren schon dann eben angefangen, mich auch journalistisch mit ihm zu beschäftigen. Und gehöre auch zu den Leuten, die der Meinung sind, dass beides parallel sehr gut funktioniert. Ich glaube, niemand kommt ohne die Liebe zum Fußball in diesen Beruf rein. Hält man sonst auch ehrlicherweise gar nicht aus. Und dann ist, glaube ich, Transparenz das Wichtigste. Dann kann man auch über einen Verein berichten, dem das Herz gehört.
Das finde ich auch. Wichtig ist, glaube ich, immer noch so den neutralen Blick zu bewahren, oder? Ist das schwierig für dich?
Also ich mache ja keine klassische Spielberichterstattung. Würde ich das machen, würde ich mir, glaube ich, immer so 90 Minuten verordnen, bevor ich das dann auch abschicke, was ich geschrieben habe, um es nochmal zu checken, ob noch quasi Spielemotionen drin sind. Also so dieses, dass du aus dem Stadion heraus schon einen Spielbericht schickst, das würde mir aber ehrlicherweise auch keinen Spaß machen. Ich bewundere die KollegInnen total, die das Woche für Woche machen. Da hätte ich irgendwie nicht so Freude dran. Da, glaube ich, müsste man sich so ein paar Sachen überlegen. Aber da ja mein Feld so in der Berichterstattung intensiver so die ganzen Berührungsthemen von Fußball und Gesellschaft sind und auch wie sich ein Verein da stellt, positioniert, wie die AkteurInnen handeln und so, finde ich sogar, man hat, wenn einen der Verein auch noch interessiert, fast noch einen kritischeren Blick, weil man ja eine Anspruchshaltung hat.
Stimmt. Apropos Positionierung, das ist eine schöne Überleitungsmöglichkeit. Am Wochenende, am Sonntag ist ja Bundestagswahl und eure aktive und organisierte Fanszene hat sich letztes am Wochenende auch klar positioniert. Kannst du uns dazu mal abholen?
Ja, beim letzten Heimspiel gab es tatsächlich eine große Aktion, also beim letzten Heimspiel gegen Augsburg. es hatte so eine Verkettung von Auslösern, würde ich mal sagen. Einer davon war, dass sehr absurde Sticker aufgetaucht sind, auf denen also tatsächlich die Deutschlandfahne und so ein angedeutetes Kraftgeprotze und ich möchte also schon den Text irgendwie gar nicht wiederholen, aber halt so eine Verbindung von Mainz 05 zu Themen, wo glücklicherweise der Verein ja dann auch sehr deutlich über die sozialen Medien gespielt hat. Also dass wir stehen für Offenheit und mit sowas wollen wir irgendwie nichts zu tun haben. Und genau, die Fanszene, da gab es noch ein paar andere Gründe, auch so, was so Wandel und Themen vielleicht innerhalb von der Kurve selbst angeht und wie man da so Dinge ja versucht irgendwie zu beobachten, wahrzunehmen, zu reagieren. Und dann gab es eben sowohl Flyer, die im Stadion verteilt wurden, auf denen eben ganz klar das Bekenntnis zu demokratischen Werten betont wurde. Und auf der anderen Seite gab es eben auch viele, viele Tapeten im Block mit mein Lieblingsspruch war, remigriert euch ins Knie. Aber auch solche Sachen wie 1905 statt 1933 und so weiter. Und das war eine richtig, richtig gute Aktion, wo sich auch sehr, 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 sehr viele, nicht jetzt nur rein Ultra, sondern eben auch andere aktive Fans oder auch eben darüber hinaus Fangruppierungen anschließen konnten. Also sie hatten eine große Auflistung der Fanclubs oder Fannamen, Gruppierungen, die sich dem angeschlossen haben. Das war schon richtig, richtig stabil.
Okay. Schön, dass die Fanszene da stabil ist. Apropos Fanszene, mehr zur Fanszene kommt von Nina diese Woche. Ein Artikel, ich glaube, am Donnerstag oder am Freitag. Könnt ihr euch dann ja bei Gelegenheit durchlesen. Vor meinen Folgen frage ich ja immer bei Blue Sky unsere HörerInnen, ob sie Fragen an unseren Gast oder zum Spiel haben. Und da kam eine Frage von First Aid Kit. Was ist eigentlich ein Fastnachtsspieltag? Oder er schrieb, Karnevalsspieltag wurde dann umgehend verbessert von einem Rechtsanwalt. Sorry. Und wie kann oder muss man sich als Gästefan darauf mental am besten vorbereiten?
Gar nicht kann man sich darauf vorbereiten. Also es ist sehr lustig, weil ich hatte die Frage tatsächlich gestern Abend gesehen und auch, dass er Karnevalsspiel schrieb und hatte mir schon überlegt zu sagen, keine Ahnung, wie man sich auf ein Karnevalsspiel vorbereitet. Das kenne ich nicht, da muss man in Köln nachfragen. Das sind dann immer so die Spitzfindigkeiten und der Stefan Schmidt, der darauf geantwortet hat, ist nicht nur mein Markenrechtsanwalt, der mir Wortpiratin als Wortmarke hat eintragen lassen, sondern sitzt auch seit dieser Periode im Aufsichtsratvon Mainz 05. Es ist ja so, Karneval feiert man unter anderem in Köln und in Mainz feiert man Fasnacht. Als gebürtige Person aus dem hessischen Teil des Odenwaldes, wo wiederum Fasching gefeiert wird, musste ich das, als ich Ende der 90er nach Mainz gekommen bin, auch erstmal lernen. Und ich musste es auch nachdrücklich lernen, weil ich nämlich in der Lokalzeitung ein Volontariat gemacht habe. Und wenn du da in der Berichterstattung Karneval oder auch Fasching geschrieben hättest, dann also hätten sie dich geteert und gefedert. Und umso überraschter war ich dann, als ich zum Fußball kam, dass da gesungen wurde, wir sind nur ein Karnevalsverein. Natürlich wissen das mittlerweile auch weit über Mainz hinaus die Fans und in Mainz weiß man es natürlich sowieso, dass das ja eine Zuschreibung war, also dass man sich lustig gemacht hat über die Mainzer und gesagt hat, ihr seid nur ein Karnevalsverein und das hat man dann quasi umgekehrt und daraus dann also eine Selbstzuschreibung gemacht. Aber auch, wenn es diesen Song gibt mit dem Karnevalsverein, bleibt alles andere Fasnacht und eben auch das Fasnachtsspiel. Und Fasnachtsspiel bedeutet zum einen, dass die 05er eben im Fasnachtstrikot auflaufen. Über dieses Fasnachtstrikot gibt es jedes Jahr Diskussionen und jedes Jahr gibt es ein Lager, was findet, etwas Schöneres ist noch nie produziert worden und ein Lager, was findet, etwas Schrecklicheres ist noch nie produziert worden und sehr wenig dazwischen. Und auf der anderen Seite kommen tatsächlich nicht alle, aber viele Fans verkleidet ins Stadion. Und dann ist auch noch jede Menge Remi-Demi drumrum, also mit Musik und irgendwelchen Fasnachtskooperationen und so weiter und so weiter. Also das ist schon speziell. Auch nicht alle in Mainz sind total begeisterte AnhängerInnen von dieser Fasnachtsverbindung. Aber wenn man sich drauf einlässt, und ich empfehle ja sowieso einfach immer mit Kindern ins Stadion zu gehen und erst recht am Fasnachtsspieltag, dann ist es auf jeden Fall sehr lustig oder kann sehr lustig sein. Also ich komme zum Beispiel als Panda.
Das sah ich schon auf deinem Blue Sky-Account, dass du da gerne als Panda gehen möchtest. Oder du schriebst es zumindest.
Ich habe so ein Panda-Kostüm mir vor Jahren mal angeschafft mit meinem Neffen zusammen und das trage ich einfach immer, weil es halt warm hält.
Oh Mann. Ein Panda-Podcast. Oh, wie schön. Ich weiß nicht, wie ich die nächste Überleitung hinkriege. Aber wir kommen einfach zur nächsten Frage. Wenn ich mich recht erinnere, fragt Meckerecke, wenn ich mich recht erinnere, war der FC St. Pauli der allerletzte Heimspielgegner in dem Ligabetrieb am Bruchweg 2011. Wird das Stadion, was ja mitten in der Stadt war und von dem man so einen richtig schönen kleinen Fußweg vom Bahnhof nach oben hatte, eigentlich noch so dolle vermisst in der Fernszene?
Ach, ich glaube ja und nein. Also natürlich ist das Vermissen des Bruchwegs vor allen Dingen auch so ein nostalgisches, weil man da halt einfach Dinge erlebt hat. Wo ich würde sagen, es ist schwer vorstellbar, dass das wiederkommt. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass sich die Zeiten verändert haben. Gleichzeitig finde ich, das Stadion da in den Feldern wird immer so ein bisschen unter Wert verkauft. Zum einen ist es so, dass ich finde, es gibt nicht so furchtbar viele Stadien, wo man wirklich vom Hauptbahnhof schneller hingeschattelt wird. Also ich verstehe immer das große Drama, was daraus gemacht wird, irgendwie mit dieser Anfahrt nicht. Und dann haben sie mittlerweile halt rundherum schon ein bisschen was hinbekommen. Also ganz wichtig sicherlich das schon länger bestehende Zelt für die 05-Fans, die Schoppe-Schachtel. Und seitdem sie da tatsächlich die Auswärtsfans ja nicht mehr reinlassen, wie auch in den Biergarten, gibt es ja jetzt noch ein zweites Zelt, also wo dann Fans auch gemeinsam rein können, Auswärts- und Heimfans. Und du hast halt die Problematik gerade bei den Temperaturen jetzt gerade, dass es da einfach scheiße zieht, also vor allen Dingen im Rundlauf, das ist nicht angenehm. Ich hoffe ja immer noch, dass der Bruchweg mal ein dauerhaftes Revival haben wird. Es gibt ja immer so punktuelle Revival, wie beispielsweise bei der fantastischen Youth League-Reise, die U19 von Mainz 05 hingelegt hat. Und jetzt haben sie ja angefangen, bei den DFB-Pokalspielen auch die Frauen da spielen zu lassen. Normalerweise spielen die an einem Kunstrasenplatz am Bruchweg. Und ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass, wenn es mal soweit ist mit der neuen Geschäftsstelle und mit mehr Platz und so, dass das dann einfach die Heimat der 05 Frauen wird. Und dann könnte das, glaube ich, wieder was sehr Magisches werden. Und dann hat man einfach beides. Kann auch nicht jeder Verein von sich sagen, hey, das sind unsere beiden Stadien.
Okay, ich fand das Stadion. Ich durfte mal auf einer Dauerkarte eines Mainzer Fans auf der Haupttribüne sitzt, auf der Gegentribüne sitzen, nicht auf der Haupttribüne, sondern da gegenüber. Und ich fand es ein bisschen, also ich fremdelte damit ein bisschen in dem, wie du sagst, mit dem Umlauf. Ich fand das schon ein bisschen so karg, war für mich so das Gefühl. Aber vielleicht werde ich ja, wenn ich jetzt dann in den Gäste-Fan-Bereich reinkomme, das ganz anders wahrnehmen. Schauen wir mal. Eine letzte Frage bleibt von der Userin Schneeente. Sie würde interessieren, wie du unseren Trainer Alex Blessin aus der aus der Ferne wahrnimmst. Unser vorheriger Trainer wurde ja öffentlich so massiv besprochen und da um Alex ist es ja so relativ ruhig. Wie nimmst du den wahr?
Ich habe eine lustige Geschichte zu ihm. Also ich kenne ihn persönlich nicht, wir sind uns noch nie begegnet, aber tatsächlich, Achtung, meine Mutter hat einen Bruder, der ist verheiratet. Oh, und Alex Blessin ist die Cousine seiner Frau. Also ist nicht so weit weg. Also es ist die Er ist der Cousin meiner Tante. Und ich habe das tatsächlich auch bei der Verpflichtung so spaßeshalber auf Blue Sky geschrieben, wenn jemand Insights möchte. Ich versuche sie zu organisieren. Aber wie gesagt, also wir kennen uns überhaupt nicht. Wir sind uns noch nie begegnet. Aber es ist schon lustig, weil natürlich, wie das so ist, Teile meiner Familie auch sehr lange große Fragezeichen in den Augen hatten, was das jetzt eigentlich für ein seltsamer Beruf ist, den ich mir da ausgesucht habe. Und dann auch noch halt irgendwie, ich komme ja wie gesagt aus Hessen mit Mainz 05 und so. Und ich kann mich nicht erinnern, dass mein Onkel jemals Anteil an meinem beruflichen Werdegang genommen hätte. Warum auch, muss er ja nicht. Und aber als Alex Blessin verpflichtet wurde bei euch, stand mein Telefon von dieser Seite der Familie aus nicht still, weil alle mir also quasi mitteilen wollten, es gibt da eine Verbindung. Ich muss gestehen, dass ich aus verschiedenen Gründen im letzten halben Jahr mich wirklich im Fußball der Männer über 05 hinaus nicht so sehr viel mit den Details der anderen Vereine beschäftigt habe. Ich habe die eine oder andere PK mit ihm gesehen und da fand ich ihn einfach so von dem, wie er menschlich rüberkommt, extrem angenehm und die Art und Weise, wie er Dinge verargumentiert hat, so dass ich dachte, ja, okay. Also selbst wenn man jetzt vielleicht nicht mit ihm einer Meinung ist, man kann da irgendwie gut folgen und man kann das gut annehmen. Und ich bin ja durchaus Anhängerin davon, dass man also nicht nur diese hochemotional exklusiven TrainerInnen hat, sondern eben auch die etwas ruhigeren. Also von daher gesehen macht er da auf mich einen total positiven Eindruck. Aber also, ich könnte jetzt nicht irgendwie bewerten, ob er euch weiterentwickelt hat oder dies, das. Das würde ich mir nicht anmaßen.
Okay, naja, das Ruhige kommt nur in der PK zum Tragen, weil er ist ja jetzt für dieses Spiel gesperrt, mit der vierten gelben Karte, ist da anscheinend ein schlummernder Vulkan an der Seitenlinie, der immer wieder ausbricht.
Siehst du mal, das muss ich zugeben, das habe ich nicht mehr mitbekommen, aber Bo Henriksen war schon zweimal gesperrt, insofern, also Spieler, die erst...
In dieser Saison?
Ja.
Was?
Genau. Also einmal halt mit Gelb-Rot und dann einmal mit der vierten Gelben. Siehst du, aber ist ja schön, dann wissen wir das gegenseitig nicht von unseren Trainer, weil ich wollte gerade sagen, also Trainer, die gerade mal vor der ersten Sperre stehen, das fliegt bei mir völlig unterm Radar. Da geht noch kein Licht an.
Ja. Ding-Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt das Millerton VDS-NDS-Team bei seinem Podcast. Wusstet ihr eigentlich, dass es alkoholfreie Biere auch in lecker gibt? Natürlich, ihr habt ja schon mal unseren Podcast gehört. Daher probiert gerne mal die alkoholfreien Sorten von Kehrwieder. Das UNN IPA, das Miami Graph Hazy Pale Ale alkoholfrei oder das Roadrunner Coffee Stout alkoholfrei. Alle drei Sorten schmecken richtig lecker. Und das Beste ist, mit dem Rabattcode alkoholfrei10, nochmal, alkoholfrei10, könnt ihr auch noch ein wenig Kohle sparen. Mehr zur Kehrwieder Kreativbrauerei und nochmal alle Einzelheiten zu den alkoholfreien Bieren findet ihr unter www.kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt dran, dass ihr Bier bitte wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Apropos Karten, kommen wir mal langsam zum Sportlichen. Das ist jetzt kann ich natürlich eine richtig tolle Überleitung machen, weil wir kommen jetzt zum Spieler, der über die zweitmeisten gelben Karten in der Bundesliga ever, verfügt.
Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Spielt der bei euch oder bei uns? Sag mal, verrat's mir.
Jackson Irvine ist es nicht. aber bevor wir da, das Thema hat ja im Hinspiel schon die Emotionen hochkochen lassen. Und seit letzten Sonntag ist er auch allein Anführender in der Statistik der gelben Karten in dieser Saison. Immer knapp hart an der roten Karte vorbei und das Reglement quasi bis auf äußerst äußerste ausreizend. Wir reden von Dominic Kaur. Gerne auch betitelt in der Boulevardpresse, Boulevardpresse als Hardcore. Mhm. Boah, fand ich auch ganz schlimm. Aber ich würde da mal die Frage, also bevor das ich will mich da auch gar nicht reinstellen.
Entschuldigung.
Ja, es ist ja, du weißt, es ist ganz normal, das ist Headlining, ne? Das ist, ich komme da noch nicht über die nächsten zwei Sätze hinweg meistens. Ich würde mal die Frage von Bubblegum Skies auf Blue Sky nutzen, bevor ich mich in irgendwas echauffiere, was ich dann wieder bereue. Deshalb möchte ich gerne lieber die Frage stellen, wie ist denn die interne oder Fanbase-Wahrnehmung bzw. Meinung zu Dominic Kaur über seine Spielweise, Aggressivität und Kartensammlung?
Also, ich würde mal sagen, die Fan-Wahrnehmung ist schon so dieses klassische, das ist so einer, wenn du den beim Gegner hast, dann findest du ihn fürchterlich und wenn du ihn in deinen eigenen Reihen hast, dann bist du eigentlich ganz froh für das, was er irgendwie abräumt und entschärft. Ich glaube, es gibt tatsächlich mehrere Ebenen da. Die eine Ebene ist, dass auch mein Eindruck war, dass er Anfang der Saison ein bisschen überpaced hat. Ich verstehe, dass Leute, deren Spieler das getroffen haben, sich bei der Formulierung an den Endgeräten echauffieren und sagen, ein bisschen, das würde ich umgekehrt genauso. Man muss ja sagen, er hat Anfang der Saison noch nicht mal alles gepfiffen bekommen, was er hätte gepfiffen bekommen müssen. Also da hat er
wie
auch
bei uns
Glück
im
gehabt.
Spiel.
Genau. Und dann gab es schon, also ich finde das von der Formulierung her ein bisschen schwierig immer, weil ich würde sagen, es gab schon Situationen und dazu zählte auch die bei euch, wo man, wenn man das angeschaut hat, den Eindruck hat, das ist jetzt nicht ganz unbeabsichtigt gewesen, dass es auf die Art und Weise den und den Spieler getroffen hat. Andererseits finde ich halt, muss man trotzdem immer noch vorsichtig damit sein, was man Leuten irgendwie unterstellt. Also ich habe irgendwie auf dem Niveau nicht Fußball gespielt und das sind irgendwie so Sekundengeschichten. Und ja, aber nochmal, also für mich persönlich, ich fand es am Anfang der Saison, hat das einen Punkt erreicht, wo dann sicherlich auch mal das angesprochen werden musste, dass die Reflexion oder das Bild nach außen, was Bo Henriksen abgegeben hat, war aber auch, dass er das verstanden hat. Also er hat am Anfang das auch so ein bisschen vermeintlich auf die leichte Schulter genommen in den PKs und hat dann aber auch die Art und Weise, wie er drüber gesprochen hat, geändert. Und das andere ist, ich finde, es hat sich im Saisonverlauf abgemildert. Und dann ist, wenn du fragst, wie wird er hier von den Fans gesehen, natürlich eine Sache, die auch eine große Rolle spielt, dass er ja auf dem Feld halt seine Rolle verändert hat. Also, dass er eben mittlerweile hinten in dieser Dreierkette total stabil spielt. Was super spannend ist, weil auch Bo Svensson schon ab und zu versucht hat, ihn in der Verteidigung einzusetzen. Und da war es eigentlich immer so, dass im Stadion alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wenn mal wieder ein Spiel war, wo Kaur in der Verteidigung aufgetaucht ist, weil das in der Regel überhaupt nicht funktioniert hat. Und er hat dann eben auch im Mittelfeld gefehlt. Aber sportlich hat er sich echt brutal weiterentwickelt. Also gerade auf dieser Position. Und das ist natürlich was hier dann auch alle zu schätzen wissen, weil er einfach eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Insofern, ja, ich verstehe, wenn man da von draußen auch mit Ärger oder Unverständnis draufschaut, ist letztlich dann, muss man sagen, immer natürlich auch die Aufgabe der Schiris, das in den entsprechenden Situationen zu ahnden. Aber insgesamt ist er natürlich total wertvoll für den Verein und hat sportlich auf jeden Fall auch eine Entwicklung hingelegt, die hier sehr geschätzt wird.
Okay. Du hast ja gerade eben schon euren Trainer Bo Henriksen angesprochen. Ende Januar habt ihr den Vertrag mit Bo um ein Jahr bis Ende Juni 2027 verlängert. Scheint ihr aber mal richtig zufrieden mit ihm zu sein. Kann das sein?
Also ich war jetzt nicht beteiligt an der Vertragsverlängerung, also, aber ich weiß natürlich, was du
aber
meinst.
Aber dein Markenrechtsanwalt.
Genau. er hat ja gescherzt, als er gefragt wurde auf der PK, ob es schwierig war, ihn zu überzeugen. Er hätte schon die ganze Zeit darauf gewartet, wann ihn denn endlich mal jemand fragt. Also er hat ja jetzt Einjähriges mit dem Verein und hat also in den ersten 34 Spielen seiner Zeit bei Mainz 05, wenn man sich das mal als eine Saison quasi vorstellt, 55 Punkte geholt. Und das ist natürlich also schon eine Marke. Und wenn man denkt, zum einen, in was für einer Situation er den Verein übernommen hat, aber zum anderen darf man ja auch nicht vergessen, dass also Anfang der Saison es halt auch überhaupt nicht funktioniert hat. Ich bin damals nach Hamburg gefahren zu dem Spiel bei St. Pauli und habe mich ehrlich gesagt mehr über das Open-Air-Schwimmbad, mehr auf das Open-Air-Schwimmbad gefreut als auf das Spiel. Ich wollte zwar unbedingt dahin, aber ich bin damit überhaupt keinen Erwartungen hingefahren. Und das war ja dann echt so ein bisschen so ein positiver Wendepunkt eigentlich. Und man hatte dann natürlich sehr schnell auch ein mediales Rauschen, was für Mainzer Verhältnisse relativ laut war, wo es Personen gab, die dann so gesagt haben, ja, das ist halt so ein Motivationskünstler, das hat man ja gesehen und der kann halt aber dann irgendwie taktisch und inhaltlich nichts. Und ja, da gibt es, glaube ich, ein paar Leute, die sich eingestehen müssen, dass sie ihn unterschätzt haben. Und dann ist es eben auch so, dass also seine Art bei den Leuten gut ankommt. Also persönlich zum Beispiel bräuchte ich dieses in die Fankurve rennen vor dem Spiel nicht. Ich sehe das immer und denke so, so bold choice. Aber er hat damit in einer Situation, in der der Verein ja wirklich also auf der Kippe in die zweite Liga stand, die Fans, die teilweise emotional halt schon abgeschaltet hatten, was damals ein Teil des Problems war, wieder angeknipst bekommen. Und dass es dann auch über so eine Spitz-auf-Knopf-Situation hinaus funktioniert, das so weiter zu machen und diese Connection mit den Fans dadurch auch weiter zu haben, das finde ich schon erstaunlich. Also ich hätte gedacht, dass das nicht so gut funktioniert, das also quasi zu konservieren, auch über diese schwierige Situation hinaus. Aber ja, es klappt und er ist auf jeden Fall gerade der richtige Mann am richtigen Ort, kann man, finde ich, nicht anders sagen.
Okay. Laut der Website, also dieses Anzünden der durch den Coach, das hat der Ewald Lien bei uns übrigens auch immer gemacht.
Ja, den mag ich ja so gerne.
Ja, ich auch.
Den habe ich vor einer Weile in Bielefeld am Bahnhof getroffen und zwar so, bist du's? Ach, sehr witzig, was machst du denn hier? Ja, ich wohne hier in der Nähe, was machst du denn hier? Ich habe eine Veranstaltung. Ah, okay, schön.
Ja, ich habe ihn mal gegenüber von meiner Wohnung getroffen in Hamburg, als ich noch in Hamburg gewohnt habe. Da saß er im Re-Café draußen, hat die Taz gelesen. Das war so richtig schön Klischee.
Sehr schön.
Und dann habe ich mit ihm Kaffee getrunken. Das war auch sehr schön. Laut der Webseite von Mainz 05 besteht ja der Fußball der Mainzer oder steht der Fußball der Mainzer für Herz, Leidenschaft, Emotionen und Begeisterung. Oh, generik. Oh. Geprägt wurde aber euer Fußball ja eigentlich von Wolfgang Frank. Du hast ja auch zu ihm ein Buch geschrieben, glaube ich, ne?
Ja.
Eine Biografie,
genau.
Soweit ich weiß.
Die Biografie, ja.
Die Biografie, genau. Und es war 1995 und 2000 zu den Zeiten. Und der Fußball von euch wurde dann durch Jürgen Klopp und Thomas Tuchel immer weiterentwickelt und modernisiert. Wie steht Bo Henriksen in der Reihe und wie entwickelt er diesen Ansatz von eurem Fußball weiter?
Also erstmal freue ich mich natürlich immer, wenn ich auf Wolfgang Frank angesprochen werde, weil er für Mainz 05 einfach eine ganz, ganz bedeutsame Rolle spielt. Und tatsächlich, wenn wir über ihn sprechen, kann man auch erwähnen, dass er jetzt am Freitag Geburtstag hätte, wenn er denn noch leben würde. Er ist ja leider schon 2013 gestorben. Und natürlich gibt es diese sehr klare Verbindung zwischen Wolfgang Frank und Jürgen Klopp, weil Jürgen Klopp ja sein Spieler war und auch immer erzählt hat, in seiner ersten Sitzung als Trainer hat er eigentlich Sachen wiederholt, die er sich so eins zu eins gemerkt hatte von Wolfgang Frank in der Hoffnung, dass die Mitspieler sich nicht mehr dran erinnern. Und so war es dann auch. Also die ehemaligen Mitspieler, die er jetzt trainiert hat. Aber tatsächlich finde ich, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt wird es auch so ein bisschen müßig, dass man immer zurückgeht bis Jürgen Klopp, finde ich, und sagt, wie hat sich das denn irgendwie so entwickelt? Weil man muss ja sagen, dass Thomas Tuchel schon einen anderen Fußball irgendwie hat spielen lassen. Ja. Und ich meine, dann hatte man irgendwie Martin Schmidt Fußball mit vorne irgendwie reinkloppen und dann versuchen sie irgendwie zu machen. Und also ich sage das mit einer sehr, sehr großen menschlichen und auch fachlichen Wertschätzung vor Martin Schmidt. Aber der Fußball war jetzt halt nicht irgendwie besonders hübsch. Und dann die Jahre mit Bo Svensson wieder irgendwie anders. Und ich glaube, das Entscheidende, wenn es jetzt um eine Weiterentwicklung geht, ist, dass zwei Sachen passiert sind. Wenn man sich anschaut, wie auch die Teams mittlerweile spielen gegen Mainz 05, dann sieht man, dass es halt schon mehr Teams gibt, die hinten drin stehen. Die vermeintlich kleineren Teams haben teilweise in den Spielen gegen Mainz 05 einen deutlich geringeren Ballbesitz als Mainz. Und gleichzeitig ist es aber so, dass Mainz von den Spielen mit dem Mehrballbesitz dann gar nicht so viele gewinnt. Also ich glaube, von den letzten 10 Spielen, in denen sie mehr Ballbesitz hatten, haben sie, glaube ich, nur 2 gewonnen. Und das eine war gegen Bochum und das andere weiß ich jetzt auswendig schon gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, also ein Teil der Entwicklung ist, dass sie den Ball mehr haben. Die Frage ist dann noch, in welchen Spielen wissen sie tatsächlich mit dem Ball auch was anzufangen? Also dieses, den Ball mehr zu haben, ist schon eine Weiterentwicklung, die eigentlich Bo Svensson immer so in Aussicht gestellt hat, dass er gesagt hat, ich möchte auch mehr über den eigenen Ballbesitz kommen. Und das ist was, was sich auf jeden Fall schon verändert hat, diesen aktiveren Part noch zu haben. Wo die Entwicklung weniger weit gediehen ist, als was die reinen Zahlen angeht, aber schon, finde ich, mittlerweile auch auf einem erkennbaren Weg ist es dann die Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich den Ball habe? Also insofern ist das schon eine Entwicklung in diesem Fußball. Ich meine, gerade Wolfgang Frank, ja, also wenn man bis dahin zurückgeht, hat ja einen sehr defensiv geprägten Fußball gespielt. Und natürlich ist Mainz 05 immer noch ein Verein, wo du ganz klassisch anfängst mit, die Defensive muss funktionieren und der Klassenerhalt muss eingetütet werden. Aber es scheint tatsächlich eine von allen getragene, vorsichtige Entwicklung dahin zu gehen, dass man sich vielleicht tatsächlich dann jetzt auch mal mehr zutraut. Und ich meine, wenn man schaut, also wie jetzt vor dem Spiel gegen euch, du hast ja schon gesagt, das ist der 23. Spieltag, hat Mainz 05 so viel Punkte wie letzte Saison am 34. Spieltag. Also wenn du irgendwie sagst, ich will mir was zutrauen und irgendwie Bo Henriksen hat neulich in der Pressekonferenz so sinngemäß gesagt, also du musst den Leuten das immer erlauben zu träumen. Also wenn man Menschen nicht in Träumen limitiert, ist quasi alles möglich. Und ich glaube, dass die Idee im Team aktuell ganz klar die ist, sich eben jetzt nach oben zu orientieren. Und das kannst du halt natürlich nur mit einer fußballerischen Weiterentwicklung. Und die ist schon erkennbar.
Okay. Also was mir aufgefallen ist, bei den, als ich so auf die Statistiken geschaut habe, Sprints und intensive Läufe seid ihr quasi tabellengleich unterwegs. Also Tabellen seid ihr unter den Top 10 Mannschaften oder Top 7 Mannschaften. Aber bei Ballbesitz hört es halt auch ein bisschen auf. Ich find's interessant, weil ich habe euch eher so wahrgenommen, dass ihr schnell umschaltet, schnell in die Spitze versucht zu kommen, mit dass ihr schnell das Mittelfeld überbrücken wollt und gar nicht lange den Ball haben wollt. Also deshalb.
Also wenn
oder ist das jetzt in den letzten Spielen oder ist das jetzt, sagen wir mal, so den letzten Drittel?
Naja, ich meine, es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wer der Gegner ist. Also wenn man sich zum Beispiel mal erinnert an ein Spiel wie das gegen Frankfurt, da war der Ballbesitz, ich glaube, sogar unter 30%. Und dann hat man eben genau mit den Mitteln aber den Sieg trotzdem errungen. Aber es gibt eine ganz klare Tendenz dahin, also bei den Gegnern, die nominell, sag ich jetzt mal, schwächer sind, eben auch über einen Ballbesitz und über eine Spielkultur zu kommen, die es so vorher sehr, sehr, also die es so vorher eigentlich nicht gegeben hat. Und das ist schon aus meiner Sicht auch der Entwicklungsschritt, der halt lange gefehlt hat.
Okay. Da sind wir ja schon quasi kurz vorm Spieltag. Das sprengt mir so ins letzte Drittel der Sendung ein. Wenn wir jetzt zum Spieltag kommen, wir sind ja auch quasi dann eine Mannschaft, die bei der er mehr Ballbesitz braucht. Wie sieht's bei euch im Kader aus?
Super.
Für den Spieltag. Ja, ich hab schon mit Schrecken letzte Woche gesehen, dass Jonathan Burkhardt schon wieder geknipst hat, dass er wieder zurück ist aus seiner Muskelverletzung. Ich meine, gelesen zu haben, dass Stefan Bell noch verletzt ist, genau. Aber das war's dann auch.
Ja. Und man muss wirklich sagen, es tut mir ja sehr leid, also ihr kommt dann auch zu einem Zeitpunkt, der also von außen nicht beneidenswert ist, also weil ich finde, es gibt immer so Phasen, wo einem bewusst wird, für was der Verein ja eigentlich stehen möchte und dass es gerade auch total funktioniert. Und wenn, wie jetzt im Auswärtsspiel gegen Heidenheim, halt also das Team angeführt wird von Burkhardt, Weiper und dann in der nächsten Station Nebel und hinten dann auch noch Robin Zentner den Kasten sauber hält, dann hast du halt viermal NLZ auf dem Platz. Und dann wird dieses Team getragen davon, was an Entwicklung und Ausbildung in diesem Verein passiert ist. Und also du hast natürlich dann auch schon wieder am Horizont, dass du einen Spieler wie Jonathan Burkhardt nicht ewig wirst halten können, wenn er sich so entwickelt. Er hat natürlich diese ich nenne es mal Anfälligkeit, also die ist natürlich dann auch nochmal ein bisschen irgendwie verkompliziert. Weiper, der wirklich auch lange verletzt war, Nebel, der 2 Jahre an den KSC ausgeliehen war. Also das ist schon, da kann man schon sagen, das ist ein Träumchen, ja. Und so viele junge Perspektivspieler auf dem Platz stehen zu haben, das ist schon toll. Und dann ein Spieler, den ich also wirklich gerne noch hervorheben würde, weil ich finde, dass der diese Saison eine unglaubliche Rolle spielt mit seiner Ballruhe und Übersicht und auch mit seinen Vorlagen, ist Cassie, bei dem es auch nicht immer so 100% gelaufen ist. Also das gehört halt auch zur Wahrheit. Viele der Spieler sind, wenn du einen Spieler halt jeweils irgendwie von 0 bis 100 irgendwie dir vorstellst, sind halt auf einem anderen persönlichen Level auch und bringen das dann wiederum in die Mannschaft ein, was vielleicht vorher nicht so der Fall war. Klar, du hast einen Amiri, der momentan noch nicht mal seine beste Phase hat, aber der dann halt aufgefangen wird durch das andere um ihn rum gerade eben so eine exzellente Phase haben. Du hast eine komplett wieder neu zusammengesetzte Dreierkette jetzt seit einer Weile, also eben unter anderem durch den Ausfall von Bell, also dass ein Da Costa noch mal so eine starke Rolle spielen würde, das hätte sich, glaube ich, vor einem halben Jahr auch, hätten sich nicht so viele Leute vorgestellt in Mainz. Und das ist dann auch nochmal wieder zurück ein Schlenker zum Trainer oder zum Trainerteam. Das ist ja nicht nur eine Person, sondern das sind ja eben immer mehrere. Also da wird dann schon auch einiges richtig gemacht, offensichtlich gerade. Auch so, was die Frage angeht, wem traut man gerade irgendwie was zu? Und wie finden wir Lösungen, wenn die A-Plus-Lösung vielleicht eben gerade nicht funktioniert durch eine Verletzung? Ich meine, als Sepp Vandenberg vor der Saison zurückgegangen ist nach Liverpool, sind hier echt Herzen gebrochen. Und dann ist Hanke Olsen ja jetzt auch schon seit einer ganzen Weile verletzt. Und das waren so zwei Spieler, wo man, glaube ich, in der Sommerpause gedacht hätte, also das kann man einfach nicht ersetzen, wenn die beide nicht auf dem Platz stehen. Und jetzt hast du da eine Dreierkette aus Kua Jens und Da Costa, die hinten wirklich so also dermaßen stabil läuft. Es ist manchmal schaut man sich die Spiele so an und denkt, krass, hinten funktioniert es und vorne auch. Das ist nicht mehr mein Mainz 05.
Ja, bei uns funktioniert es ja leider nur hinten.
Das ist immer schon mal ein Anfang. Für den Rest haben wir auch eine Weile gebraucht.
Ja, wollen wir mal hoffen, dass diese Weile in uns auch in der ersten Liga erhalten bleibt.
Ach, ich glaube schon, es gibt andere diese Saison, die, was mit dann für die natürlich wieder schade ist, schwächer sind. Aber ich glaube, eure Chancen sind ganz gut. Es wäre auch schön.
Ja, Ja, finde ich auch. Und mal ganz uneigennützig. Bei uns werden Stand heute James Sands, Manuel Saliakas, Conor Metcalf, Carol Metz, Robert Wagner, Morgan Gündoğan, Sascha Burchert, Sömen Zoller, Sören Alas verletzt oder angeschlagen fehlen. Heute war irgendwie so eine Hiobsbotschaft, dass Elias Saad sich an dem Maltritt von Dominik Kohr zertretenen Knöchel ist so. Wieder, dass er wieder umgeknickt wäre, aber irgendwie ist MRT und Entwarnung. Aber boah, habe ich gekotzt, als ich den ersten Post dazu gesehen habe. Also bei uns ist nicht ganz so rosig für das schwere Auswärtsspiel. Blessin ist ja auch, wie eben schon erwähnt, gesperrt. Kommen wir mal dazu, dass ich dich jetzt nach deinem Tipp für Samstag frage. Also jetzt habe ich hier gesagt, dass die komplette Mannschaft eigentlich ausfällt. Was meinst du, wie ihr spielt, wie das Spiel ausgehen wird?
Ich tippe ja so unfassbar ungerne. Ich finde, das ist eine total seltsame, irgendwie ein total seltsames Konzept. Andererseits erinnere ich mich, dass ich, war das in der Saisonvorschau? Da ging es, glaube ich, auch so. Nee, wobei in der Saisonvorschau wird nicht nach Tipps gefragt. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, ich habe getippt und es lag irgendwie richtiger. Was kann nicht sein? Also, ich tippe tatsächlich auf einen Heimsieg. Wie hoch der jetzt ausfällt, das wissen die Götter. Aber ich glaube schon daran, dass auch gerade so mit der Stimmung und dem Publikum im Rücken in der aktuellen Verfassung sie sich das nicht werden nehmen lassen.
Okay. Ich bin mit einem Unentschieden dieses Mal zufrieden.
Kann ich mir vorstellen. Wäre ich an deiner Stelle auch, also ganz ernst.
Auf so ein richtig, ja.
Nein, ich meine, ich kenne die Situation, weißt du, also es gibt viele Spiele, wo man aus 0-5-Sicht sich schon über ein Unentschieden gefreut hätte in der Vergangenheit. Aber das jetzt ist keins für 0-5 für euch halt schon, ja.
Ich bin da ganz Face Reality und nehme Punkt mit aus Mainz und lass Fasnacht sein. also, dann wünsche ich den Hörerinnen und Hörern viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt, gerne im Blog, dann sehen wir uns vielleicht. Wünsche allen Auswärtsfahrern eine gute Anreise. Das NDS kommt von Yannick. Das nächste VDS mit mir gibt es dann im März gegen Hoffenheim. Liebe Mara.
Ja.
Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast.
Sehr gerne.
Die letzten Worte in dieser Sendung gehören dir. Bitteschön.
Ja, die spreche ich auch sehr gerne. Am Samstag geht's gegeneinander und am Sonntag haben wir aber alle ein gemeinsames Interesse. Bitte geht wählen und bitte wählt demokratische Parteien und bitte versucht bis zum Wochenende noch Menschen in eurem Umfeld von selbigem zu überzeugen.
Wahre Worte von Mara. Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.